Bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, danke dir, dass wir dein Wort haben, dass darin großes Glück besteht, wenn wir in deinem Wort wandeln, dass wir glücklich sein werden, dass wir uns so wohlgehen wird. Ich bitte dich, Herr, dass du uns auch hilfst, jetzt auf dein Wort zu hören, unsere Sorgen abzulegen, unsere Gedanken auf dich und deine Herrlichkeit auszurichten. Danke, dass darin ein großer Schatz verborgen liegt. Bitte dich, Herr, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Amen.
Amen.
Dürft euch gerne setzen. Elon Musk ist am Freitag zum ersten Billionär der Menschheit geworden, als er sein Unternehmen SpaceX an die Börse gehen ließ. 1,11 Billionen US-Dollar Vermögen soll er nun damit haben. Und ich denke, diese Zahl können wir uns nicht vorstellen. Eine Billion. Natürlich ist die Zahl eine theoretische, aber wenn wir uns das vorstellen könnten, weil also dieses Geld wird niemals gedruckt werden und Elon wird es nie ausgeben können. Eine Billion sind 1000 Milliarden und eine Milliarde sind 1000 Millionen. Was denkt ihr, wie hoch wäre ein Stapel von einer Million in 200-Euro-Scheinen? Also 500-Euro-Scheine haben wir ja nicht mehr, in 200-Euro-Scheinen. Wie hoch wäre ein Stapel von einer Million? Ihr dürft mal raten, was denkt ihr, wie hoch? Kilometer? Nee, da sind wir noch nicht. Bei einer Million sind wir noch nicht so weit. 5 Meter? 10 Meter? Nee, tatsächlich nur 50 Zentimeter. Eine Million an 200 Stapeln sind ungefähr 50 Zentimeter. Wenn wir das umrechnen in die Billionen, wären wir bei 500 Kilometern. Also eine Million, das ist, was für uns so ausreichen würde, sind 50 Zentimeter. Er hat 500 Kilometer an Geld. Und dennoch sind seine folgenden Worte im Februar: Wer auch immer gesagt hat, Geld macht nicht glücklich, wusste wirklich, wovon er sprach. Wir wissen nicht, was der Kontext ist, warum er das getwittert hat, warum er diese Worte aussprach. Und dennoch ist es wahr. Wir denken, diese 50 Zentimeter würden uns vollkommen ausreichen, um uns wirklich glücklich zu machen. Und dennoch ist das die größte Lüge, die es gibt. So wollen wir heute uns zum 10. Gebot kommen und uns die Frage stellen: Bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat? Bin ich zufrieden mit Gott selbst? Oder begehrt mein Herz nach Dingen, die mir nicht zustehen? Und so ist das 10. Gebot, das ist unser Predigttext heute. Es ist ein kurzer Predigttext und wir werden uns viele andere Texte anschauen und ausgehend von den Wahrheiten hier. In 2. Mose 20, Vers 17. Dort sagt Gott zu uns: Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das sein Nächster hat. Wir sind am Ende von unseren 10 Geboten angekommen. Und die 10 Gebote sind Gottes Heiligkeit angewendet auf unser Leben. Die ersten 4 Gebote sprachen über unsere Beziehung zu Gott. Dass wir nur Gott anbeten sollen, dass wir keine falschen Götter anbeten sollen. Im 2. Gebot haben wir gesehen, dass wir Gott richtig anbeten sollen. Nicht wie wir uns selbst es ausgedacht haben, indem wir Bildnisse von ihm machen. Im 3. Gebot haben wir gesehen, dass wir Gott mit unserem ganzen Leben ehren und anbeten sollen. Dass wir seines Namens würdig wandeln. Wenn wir Christen heißen, sollen wir auch wie Christen leben. Im 4. Gebot, das Sabbatgebot bekannt, haben wir gesehen, dass wir Gott durch unsere Zeit mit Gemeinschaft anbeten sollen. Und dann waren wir bei den restlichen 10 Geboten, also auf der 2. Seite der 10 Gebote, hieß es, wie wir unseren Nächsten lieben sollen. Wenn wir unsere Eltern ehren, richtig mit Autorität umgehen, dass wir nicht töten, dass wir Leben bewahren, dass wir nicht Ehe brechen, dass wir treu sind, dass wir nicht stehlen, dass wir richtig mit Geld und Besitz umgehen. Und letztes Mal haben wir uns angeschaut, dass wir kein falsches Zeugnis geben sollen, dass wir recht mit Wahrheit umgehen sollen. Und jetzt das 10. Gebot ist irgendwo ein krönender Abschluss zu den 10 Geboten. Wenn man gedacht hat, naja gut, diese Gebote, die kann ich irgendwo noch einhalten. Also jetzt niemand zu töten und die Ehe nicht zu brechen, das schaffe ich. Und ich versuche nicht zu lügen. So ist das 10. Gebot das, was am breitesten und am tiefsten unser Herz schaut, nämlich du sollst nicht begehren. Du sollst nicht sündig begehren. Und um das Gebot richtig zu verstehen, müssen wir uns tatsächlich Zeit nehmen, uns damit zu beschäftigen. Was sagt das Gebot wirklich aus? Wir müssen ein richtiges Verständnis haben von diesem Gebot, damit wir die Fallen der Sünde richtig erkennen. Weil wenn wir das Gebot falsch definieren, wird auf einmal alles zur Sünde. Und wir sehen Sachen als sündhaft, die gar nicht sündhaft sind. Und das wird uns nicht weiterhelfen. Aber es ist auch falsch, wenn wir das Gebot nur ganz eng definieren und uns rechtfertigen in unserem Begehren. Also, lass uns in den Text ein bisschen hineinschauen, beobachten, um das Gebot besser zu verstehen. Das Schlüsselwort in dem 10. Gebot ist, du sollst nicht begehren. Begehren bedeutet so viel wie nach etwas verlangen, nach etwas wünschen, nach etwas sehnsüchtig zu streben. Ist es also eine Sünde, Wünsche zu haben? Ist es eine Sünde, nach etwas zu verlangen? Ist es eine Sünde, etwas nach etwas sehnsüchtig zu streben? Und die Antwort ist, nein, ist es nicht. Weil, worum geht es im 10. Gebot? Schaut mal, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, seine Magd, sein Rind, sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Das Problem ist nicht das Begehren, sondern wonach man begehrt. Nach dem Haus, nach der Frau deines Nächsten. Du darfst sie nicht haben, denn sie gehört deinem Nächsten und nicht dir. Genau sein Esel, seine Magd, sein Rind und alles, was er hat. Und dieses Gebot in seiner Formulierung ist tatsächlich, wie alle Gebote, in der höchsten Form formuliert. Wir haben gesehen, dass das Gebot, du sollst nicht töten, auch den Hass beinhaltet. Und hier ist tatsächlich die höchste Form der Begierde erwähnt, nämlich der Wunsch, etwas zu haben, was dein Nächster hat. Einer, der dir ganz nahe steht. Dem du eigentlich Gutes tun solltest. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du begehrst nach etwas, was er hat. Es ist nicht nur ein Begehren nach der Keksdose, die man heute Abend nicht mehr öffnen soll. Das ist auch eine Sünde. Aber hier ist etwa ein Begehren nach etwas Großem, nämlich das Haus und die Frau deines Nächsten. Und wenn du denkst, okay, ja, das Haus meines Nächsten begehre ich nicht, Frau auch nicht, Rind und Esel habe ich jetzt auch nicht so großes Verlangen danach gehabt, gibt uns das Gebot doch ein sehr umfangreiche Definition von Begehren. Es kann sein, dass du nicht den Esel und das Rind deines Nächsten begehrt, aber die Liste endet ja auch dort nicht, sondern es heißt, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Also es ist sehr breit, die Definition. Irgendetwas. Lass uns also mal drüber nachdenken, wie ein solches Begehren aussehen kann. Gott sagt, du sollst nicht die Begehren, die Frau deines Nächsten. Und stellt euch folgende Gedanken vor. Wow, sieht sie gut aus. Warum könnte meine Frau nicht auch so eine Figur haben? Ich wünschte, ich hätte jemand anders geheiratet. Oder, oh, schau auf ihren Mann. Er ist immer so freundlich. Er kann mit Kindern umgehen. Er hilft zu Hause. Er repariert Sachen. Und ich habe nur diesen Volltrottel, der Fußball schauen kann. Anderer Gedanke, ich wünschte, ich hätte überhaupt jemanden. Naja, wenn ich in der Gemeinde niemand finden kann, dann suche ich wohl in der Welt. Die Bibel sagt, du sollst nicht begehren noch sein Knecht, seine Magd, sein Rind, sein Esel. Und unserem Herzen ist, er hat schon wieder ein neues Auto? Ich könnte das viel besser gebrauchen. Oder das Leben ist nicht fair. Sie fahren wieder in den Urlaub und sie hatten schon Winter- und Osterurlaub. Warum habe ich diesen Loser-Job? Über den Gedanken, kann man Kinder eigentlich tauschen? Die Bibel sagt, du sollst nicht begehren nach irgendetwas, das der Nächste hat. und unsere Gedanken sind, warum habe ich all die gesundheitlichen Probleme abbekommen, die man nur haben kann? Warum ist mein Leben so schwer, während bei allen anderen es glatt läuft? Aber der Gedanke, wenn ich nur ein bisschen besser aussehen würde. Das ist, wie Begierde sich häufig in unserem Leben zeigt. Und das sind natürlich nicht alle Beispiele, sondern es ist so breit, wie unsere Wünsche sein können. Aber wir müssen Begierde richtig verstehen. Sündige Begierde ist nicht nur einfach etwas stark wollen. Wenn du an einem heißen Tag unbedingt trinken willst, muss nicht dein Bruder dich ermahnen und sagen, so, das ist Begierde. Du begehrst zu trinken, das geht so nicht, das ist eine Sünde. Du musst allein begehren nach Christus und ihm zu kennen. Nein, Begierde wird nicht dadurch offenbar, dass wir starke Wünsche haben. Also es ist nicht so, okay, schwache Wünsche ist christlich, starke Wünsche, oh, das ist nicht mehr korrekt. Sündige Begierde offenbart sich in dem, nach was wir streben. Sündige Begierde ist ein Wunsch nach dem Unerlaubten. Und einer hat mal gesagt, sündige Begierde will das falsche Ding auf einem falschen Weg zur falschen Zeit aus den falschen Motiven. Weil es gibt auch gute Begierden. Nach Psalm 119 ist Gottes Wort begehrenswerter als Gott. Der Psalmist sagt an anderer Stelle, nach dir allein begehre ich, Herr. Nach was sonst soll ich begehren, als auch nach dir. Es gibt Sachen, nach die wir begehren sollen. Eine sündige Begierde, und das ist, was das 10. Gebot uns verbietet, ist, wenn wir etwas haben wollen, was wir nicht haben dürfen. In dem Beispiel ist es das Haus oder die Frau deines Nächsten. Die darfst du nicht haben. Es kann aber auch sein, dass wir etwas haben wollen auf dem falschen Weg. Durch Betrug, durch Hinterlist, dass wir Sachen bekommen wollen, wie wir sie gar nicht bekommen sollen. Manchmal ist es zur falschen Zeit. Oder auch aus den falschen Motiven. Ich will es einfach nur haben, weil ich es haben will. Und wisst ihr, die Folgen von Begierde sind viel. Aber die Begierde ist irgendwo der Kern von vielen, vielen Sünden. Selbst wenn wir in den Garten Eden schauen, war die Begierde die Wurzel des Sündenfalls. 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Und es ist tatsächlich dasselbe Wort, was in 2. Mose bei dem 10. Gebot verwendet wird. Begehrenswert. Weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Es fing mit einem Wunsch nach dem Baum an, den Gott verboten hatte. Adam und Eva hätten sich wirklich die Frucht von jedem Baum im Garten Eden wünschen dürfen. Sie durften begehren nach all den Bäumen, die Gott gepflanzt hat. Bis auf diesem einen. Nach diesem durften sie nicht begehren. Nur dieser eine Baum war verboten. Und hier ist es, wo die erste Sünde ihren üblen Lauf nimmt. Ein Wunsch. Ein Wunsch nach etwas, was verboten ist. Ein Wunsch nach etwas, was mir nicht gehört. Ein Wunsch nach etwas, das ich unbedingt haben will, aber nicht bekomme. Und in 1. Johannes, wenn Johannes über die Sünde spricht, zeigt er auch auf, dass die Begierde der Kern der Sünde ist. 1. Johannes 2, Vers 16, 17. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist tatsächlich es ist die Übersetzung des Wortes, das wir in 2. Mose haben. Begierde. Der starke Wunsch. Hier ist es der Wunsch des Fleisches, diese Lüste, die in uns hochkommen. Die Begierden, die in uns hochkommen und die Begierde der Augen. Ich sehe etwas und ich möchte es. Und die Begierde ist einer von den Geboten, die so heimlich und versteckt bleiben können. Mord ist etwas, was offensichtlich ist. Da liegt einer, der ist dann tot. Ehebruch ist eine vollendete Tat, die ihre Folgen hat. Die Begierde aber, man nennt sie die Sünde der anständigen Leute. Es ist eine Sünde, die man verstecken kann. Eine Sünde, die nicht offensichtlich gleich ist, während sie in unserem Herzen wächst. Die Folgen davon, die werden immer sichtbar sein. Aber während diese Sünde des 10. Gebotes in unserem Herzen wächst, ist sie oft unsichtbar. Und es war auch tatsächlich das Gebot, das Paulus auf die Knie gebracht hat. So sagt er in Römer 7, Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Also er spricht davon, ja okay, ist das Gebot schlecht? Nein, er sagt, das Gebot ist richtig, weil es uns Sünde offenbart. Und dann spricht er, dass das 10. Gebot ihn überführt hat. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und Paulus war ein gesetzlicher Pharisäer. Und nach außen hin lebt er wirklich gerecht. Er hielt die Gebote. Aber welches von den 10 Geboten hat ihn von seiner Sündhaftigkeit überzeugt? Welches hat bei ihm auf den wunden Punkt gedrückt? Das Verbot der Begierde. Nach außen hin lebt er vorbildlich. Aber in seinem Herzen regierte diese Begierde, der Wunsch, etwas zu haben, was er nicht haben darf. Man denkt auch an den reichen Jüngling in den Evangelien. Erinnert euch an die Geschichte, er kam zu Jesus und sagte, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und dann zählt Jesus die 10 Gebote auf. Also er beginnt bei der 2. Tafel, nämlich die zwischenmenschlichen Gebote. Du sollst nicht töten, ehre deine Eltern, du sollst nicht stehlen. Und der junge Mann sagt, ja großartig, das alles habe ich getan. Aber Jesus hat in dieser Auflistung das 10. Gebot nicht erwähnt. Und so erinnert ihr euch an die Frage, also die Aufforderung an ihn, von Jesus an den reichen Jüngling. Er sagte ihm, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und das ist, wo der junge Mann betrübt weggeht. Warum? Weil er das 10. Gebot nicht gehalten hat. Begierde regierte in seinem Herzen. Er war nicht bereit, freigebig zu sein, weil er begehrlich war. Und Jesus wusste, dass sein Herz voller Begierde ist und hat es ihm geoffenbart. Und so kommen wir hier zur ersten Anwendung. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst und dir die Frage stellst, bin ich begehrlich? Wo steht dein Herz heute? Wo schaut dein Auge hin? Was willst du am meisten? Und hier in dieser Anwendung könnte ich nicht all die Sachen aufzählen, nach denen du begehren könntest. Du musst dir diese Frage stellen. Die Anwendung, die ich euch hier mitgebe, ist nur einfach eine Ermutigung, dass ihr das anwendet. Wenn bei mir hier Anwendung steht, ist nicht, dass die endgültige Anwendung für euch so sieht, das auszuleben aus, sondern ich gebe euch Ideen und Ermutigung mit, wie ihr es auszuleben habt. Und einer von den Möglichkeiten, wie du diese Stelle heute ausleben kannst, indem du die Frage stellst, wo bin ich begehrlich? Wonach wünscht mein Herz? Was ich nicht habe, was ich nicht haben darf, was ich noch nicht haben darf? Oder wonach wünscht mein Herz? Aus den falschen Motiven. Nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken. Es lohnt sich nicht, diese Predigt anzuhören, wenn du es nicht anwendest. Das ist vergeudete Zeit. Wenn ihr einfach nur diese Predigt anhört und nach Hause geht und nichts damit macht, dann braucht ihr eigentlich gar nicht hier sitzen, wenn es nichts in eurem Leben bewirkt. Aber ich bin überzeugt, ihr wollt darüber nachdenken und ich möchte euch ermutigen, euch die Zeit dafür zu nehmen. Während der Predigt ist manchmal schwer, über die Sache nachzudenken. Manchmal tun wir das, ich finde es auch gut, aber ich möchte euch ermutigen, zu Hause euch nochmal Zeit zu nehmen und schreibt euch vielleicht diese Frage auf, bin ich begehrlich, um darüber nachdenken zu können. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Folgen der Begierde. Begierde, sie zieht alle möglichen Formen der Sünde nach sich. Die Begierde nach einer anderen Frau wird zu Ehebruch. Die Begierde nach dem Besitz von dem anderen wird zu Diebstahl. Und ich möchte mit euch hier ein paar Folgen von Begierden anschauen. Dass wir sehen, wo endet das? Weil es ist so eine unsichtbare Sünde. die in unserem Leben da nur diese Wünsche da sind, unsere Blicke da sind. Aber wenn wir feststellen, was die Folgen davon sind, was für Früchte wir davon haben werden, wird es uns helfen, die Begierde an der Wurzel zu packen. Dass wir richtig im Kampf vorwärts gehen. Die erste Folge von Begierde ist die Habsucht. Die Habsucht ist einer der offensichtlichsten Folgen von Begierden. Habsucht begehrt immer mehr, nur um es zu haben. Also Habsucht ist Begierde nach Besitz. Ein Wollen von Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht oder nicht haben darf. Weil, ja, so wie Jesus uns davor warnt. Jesus sagte zu den Jüngern und in Lukas 12, Vers 15. Er aber sagte zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandens Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und die Warnung ist ernst und wichtig. Habt Acht und hütet euch. Habsucht ist unglaublich gefährlich. Habsucht lebt nach dem Prinzip, lieber haben als brauchen. Lieber habe ich es, dass ich es brauchen könnte irgendwann mal. Aber das ist eine Lüge. Jesus sagt, das Leben von niemandem hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Es ist nicht lieber haben als brauchen. Es ist viel besser, in der Abhängigkeit von dem Herrn zu leben, als Sachen zu haben und nicht bedürftig zu sein. Unser Leben hängt nicht davon ab, wie viel wir uns angesammelt haben. Tut das nicht. Wir denken, dass es davon abhängt. Das ist eine Lüge. Habsucht ist nicht so sehr dadurch definiert, dass wir einfach nur etwas haben wollen. Manchmal wollen wir ein Glas Wasser. Das ist keine Habsucht. Habsucht definiert sich dadurch, dass wir haben wollen, um es einfach nur zu haben. Dass wir haben wollen, um Sicherheit im Leben zu haben. Dass wir haben wollen, nur einfach um mehr zu haben. Dass wir glücklich dadurch werden, indem wir mehr haben. Und das ist keine kleine Sünde. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ja, bei den ersten beiden, Unzüchtiger, Unreiner, ja, das ist mir ja klar, das geht nicht. Solche Menschen kommen nicht in das Reich Christus und Gottes. Aber Habsüchtige? Ja. Habsucht definiert Paulus als Götzendienst. Warum? Weil du Haben und Gut zu deinem Gott machst. Du sagst, du betest es an und sagst, wenn ich mehr von dir habe, dann bin ich glücklich. Wenn die Zahl auf meinem Konto größer ist, dann bin ich zufriedener. Und das ist eine Anbetung, die nur Gott zusteht. Wenn wir mehr von Gott haben, dann sind wir glücklicher, nicht mehr von Geld. Deswegen ist Habsucht ein Götzendienst. Und es ist ein betrügerischer Götzendienst. Geld verspricht uns etwas, was es nie einhalten kann. Es verspricht uns Glück, aber gibt es uns nicht. So wie Prediger 5, Vers 9 sagt, wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Und wisst ihr, das Problem ist nicht das Geld oder der Reichtum. Das Problem ist die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Reichtum. Das ist, was die Sünde ist. Nicht Reichtum ist eine Sünde. Es ist nicht, wenn auf deinem Konto etwas ist, dass du ein Sünder bist. Ganz und gar nicht. Aber wenn du es liebst, auf dem Konto etwas zu haben und immer mehr zu haben, das ist eine falsche Liebe. Wir sollten Gott unseren Nächsten lieben. Und Geld ist nur ein Mittel, mit dem wir Gott und unseren Nächsten lieben können. Wir sollten es als Werkzeug ansehen. Nicht etwas, wo dem unsere Liebe gehört. Es ist falsch, das Mittel zu lieben. Wir sollten den Zweck lieben, wozu wir es verwenden. Nämlich Gott zu lieben und unseren Nächsten. Der Milliardär Nelson Rockefeller wurde mal gefragt, wie viel Geld man braucht, um glücklich zu sein. Und seine Antwort war, nur ein bisschen mehr. Nur ein bisschen mehr. Das Problem der Habsucht ist die Liebe zum Geld. Das ist ein falscher Fokus. Es ist ein Haben um des Habens willen. Das ist absurd. Einkaufen um des Einkaufens willen. Sparen um des Sparen willens. Essen um des Essens willen. Das ist unmenschlich. Das ist nicht, wozu wir gemacht worden sind. Um zu sparen, um zu essen, um Geld zu sammeln. Das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Wir sind dazu gemacht, um Gott zu verherrlichen und unseren Nächsten zu lieben. Nicht um Geld zu sammeln. Ja, manchmal müssen wir Geld zurücklegen. Wozu? Um Gott zu dienen und unseren Nächsten zu lieben. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, dass sie Geld zurücklegen sollten. Warum? Weil wenn er dann kommt, dass sie nicht erst anfangen zu sammeln für die Spenden in Jerusalem. Also es ist nicht falsch zu sparen. Es ist falsch zu sparen um des Sparen willens. In einer Umfrage mit Frauen gaben 56% der befragten Frauen an, dass sie shoppen gehen, um sich selbst aufzumuntern. 30% sagten, dass für sie Geld ausgeben ein Weg ist, um Stress abzubauen. Das ist eine Form von Habsucht. Man will etwas haben, um dadurch zufrieden zu werden. Und es ist tatsächlich so, Studien zeigen, dass es dich glücklich macht, wenn du Geld ausgibst. Für eine ganz, ganz kurze Zeit. Weil man kriegt davon nicht genug. Eine zweite Folge von Habsucht ist Neid. Paulus warnt uns davor in Römer 13, Vers 13. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Neid und Habsucht und Begehren sind irgendwo Geschwister, vielleicht Cousins. Weil Neid begehrt das, was andere haben und hat noch die Nuance davon, dass man dem anderen das Gute nicht gönnt. Also im Sinne von, es ist sozusagen eine Frucht von Begehren. Ich will etwas und ich habe es nicht. Also man hat diese Begierde, die im Herzen ist. Und dann hat auf einmal jemand anders das, was ich haben wollte. Und jetzt kommt der Neid dazu. Man verachtet den Menschen dafür, dass er es hat. Man will es dem anderen nicht gönnen, weil man selber es will. Und der andere hat es. Und dann kommt Neid zum Vorschein. Und das ist eine schlimme Sünde, die unsere Beziehung so vergiftet. Es ist ein Gift für alle anderen Beziehungen. Und die Ursache, das Problem ist nicht nur der Neid, was alles vergiftet, sondern die Ursache, die wir im 10. Gebot haben, in dem Verbot des Begehrens. Und eine dritte Folge von Habsucht ist der Streit. Unsere Begierden, sie führen zu Taten. Schaut mal auf die Worte von Jakobus, der es so gut zusammenfasst. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und interessant, wie Paulus hier alle Aspekte zusammenbringt. Das Begehren, das Streiten, das Neiden sind alles so eng miteinander verbunden. Wenn wir uns ehrlich begutachten würden und fragen würden, woher kommt es, dass Streitigkeiten zwischen uns sind? Woher kommen Auseinandersetzungen unter uns? Ist die Antwort nicht, weil wir so unterschiedlich sind? Oder ja, weil wir einfach Menschen sind? Die Ursache liegt in unseren eigensüchtigen Wünschen, das uns dazu führt, zu kämpfen. Wir wollen alles tun, um unsere Gier zu stillen. Wir sind bereit, über Leichen zu gehen. Jakobus sagt es, ihr mordet und neidet und könnt es nicht bekommen. Die Folge von Begehrlichkeit wird immer einen Einfluss haben auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Es wird abfärben auf das, wie wir miteinander umgehen. Wir werden eifersüchtig sein, wir werden neidisch sein, wir werden miteinander streiten und wir werden es trotzdem nicht bekommen, was wir haben. Es ist ein unendlicher Kampf. Und selbst wenn wir Vers 3 sagt, selbst wenn ihr es bittet, gibt es Gott euch nicht, weil ihr es eigentlich nur bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du die Konsequenzen bedenkst. Vielleicht dieser kleine, feine Wunsch in deinem Herzen. Bedenke, wenn du ihn fütterst und dieser Wunsch wächst und größer wird, wird daraus ein Monster werden, das dich jagen wird. Schau auf die Konsequenzen von deiner Begierde heute. Schau auf den Preis, den du dafür bezahlen wirst. Und nenn ihn bei Namen. Weil wir sind in unserer Gesellschaft so gut, alle Sünden zu liebkosen und ihnen Kosenamen zu geben. Habgier wird heute als Einkaufstherapie bezeichnet. Und das gibt's wirklich. Einkaufstherapie. Faulheit wird als Auszeit bezeichnet. Lust als Entdeckung der eigenen Sexualität, Zorn als sich seinen Gefühlen öffnen, Eitelkeit als gut aussehen, weil du es wert bist und Völlerei als die Feinschmeckerkultur. Wisst ihr, das sind schöne Namen für schreckliche Dinge. Habgier ist keine Sünde, die wir irgendwie liebkosen könnten und verstecken dürfen. Ich will ja nur. Nein, wir müssen bedenken, was daraus folgen wird. Und es sind schreckliche Sachen, schreckliche Sünden, die mit dieser kleinen Sünde anfangen und einen ganzen Garten an Früchten bringen werden, die faul und eklig sind. Und so kommen wir zum dritten Punkt, der Sieg gegen die Begierde. Die ersten beiden Punkte waren ziemlich entmutigend. Also für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es für euch war. Es ist entmutigend zu sehen, wie viel Begierde in unserem Herzen da ist. Und wie schlimm diese Sünde ist. Und was sollen wir nun tun, da wir verurteilt worden sind durch das 10. Gebot? Wir sind Sünder und wir verdienen den Tod, weil wir begehrlich sind. Wie können wir nun leben? Ich möchte euch ermutigen. Zuerst halte an den Verheißungen fest. Wenn du Christus angenommen hast und er in deinem Herzen regiert, will ich dich ermutigen, dass du bei den Verheißungen startest. Oftmals sind wir habsüchtig und begehrlich, weil wir denken und die Ausrede haben, oh, ich brauche das wirklich. Wir müssen aber unsere Perspektive ändern. Hebräer 13, Vers 5 bis 6 hilft uns in diesem Perspektivewechsel. So heißt es dort, Hebräer 13, Vers 5 bis 6, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Also wir sind hier im Kontext der Habsucht, diese Liebe zum Geld, dieses Begehren nach immer mehr. Und dann ermutigt uns er, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich niemals aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Ein starkes Mittel im Kampf gegen die Sünde, was uns den Sieg darreichen wird, ist, wenn wir an den Verheißungen Gottes festhalten. Er sagt, frei von Geldliebe, begnügt euch mit dem, was ihr habt. Also negatives frei von Geldliebe, positives begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und dann gibt er einen Grund, warum wir das tun können. Denn er selbst hat gesagt, wir dürfen gegen die Habsucht kämpfen, weil Gott uns Verheißung gegeben hat. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Gott selbst kümmert sich um uns. Und da brauchen wir nicht nach dem Prinzip besser haben als brauchen leben. Weil Gott hat alles. Und wenn wir es brauchen, wird es uns geben. Er sorgt für uns. Wenn der Herr unser Helfer ist, dann macht es keinen Sinn zu horten. Es macht absolut keinen Sinn. Jerry Bridges sagte, die Heilung von der Sünde des Neides und der Eifersucht besteht darin, Zufriedenheit in Gott zu finden. Und genauso gegen die Sünde der Begehrlichkeit und des Habsucht. Wenn wir immer mehr haben wollen, müssen wir damit anfangen, dass wir feststellen, dass unsere Zufriedenheit in Gott ist. Und Zufriedenheit in Gott bedeutet nicht, dass es nur um die rein geistlichen Sachen geht. Also im Sinne von, ja, Gott hat mir vergeben und das war es auch. Das stimmt nicht. Gott hat uns versprochen, für heute für uns zu sorgen. Für heute und morgen. Und deswegen ist auch ein Teil des Vaters, des Vaterunsers, gib uns heute unser tägliches Brot. Gott hat es uns gelehrt, ihn zu bitten, dass wir Gott um unser Brot für heute bitten, nicht für das Brot für morgen. Er will, dass wir in dieser Bedürftigkeit von ihm leben. Und deswegen gibt er uns diese Verheißung, dass er für uns sorgen wird, dass er bei uns ist und dass er uns durchführen wird, auch wenn es manchmal schwer wird. So heißt es in 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln der Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden der Welt herrscht. Wir haben in Christus, wie Petrus sagt, die großen und kostbaren Verheißungen. Die haben wir in Christus. Wir müssen festhalten in diesen Verheißungen. Wir müssen sie kennen. Und woher sollen wir wissen, was Gott uns verheißen hat, wenn wir nicht sein Wort lesen? Wenn wir sein Wort nicht an uns wirken lassen? Ich möchte euch ermutigen, an den Verheißungen festzuhalten. Zu lesen und bewusst zu achten. Wo sind Verheißungen, die Gott mir da bringt? Anbietet. Was hat er überhaupt versprochen? Weil manchmal halten wir an Verheißungen fest, die Gott uns niemals versprochen hat. Gott hat niemals uns gesagt, dass wir niemals krank sein werden. Das ist keine Verheißung für unser Leben. Aber es gibt viele andere Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, an denen wir festhalten dürfen. Es ist tödlich, an falschen Verheißungen festzuhalten. Aber umso lebensspendender ist es, Gottes Verheißungen wirklich zu kennen und sie auch auswendig zu kennen. Zweitens, wie können wir Sieg über Begierde gewinnen, ist, indem wir Genügsamkeit üben. Genügsamkeit spricht davon, dass wir uns mit wenig zufrieden geben können. Habsucht und Begierde in unserem Herzen wächst, wenn wir sie füttern. Wenn wir Raum geben in unseren Gedanken und Träumen oder auch wenn wir nachgeben und sie unerlaubterweise stillen. Der Hunger nach mehr wird nicht weniger. Wenn wir diesen Hunger haben und ihn stillen, wird der Hunger dadurch nächstes Mal nicht kleiner, sondern nur noch größer. Und eine weise Strategie, die Habsucht zu töten, ist es, sie verhungern zu lassen, indem wir sie nicht stillen. Es gibt kein biblisches Gebot, dass wir nie uns etwas kaufen, nie essen oder nie trinken. Aber es gibt ein biblisches Gebot, dass wir nicht die Begierde und das Herzen stillen. Und eine sehr wichtige Stelle ist in 1. Timotheus 6, Vers 10, 6 bis 10, die uns eine richtige Perspektive darauf gibt. Lassen Sie gemeinsam lesen. 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Und hier ist eine wichtige Balance, die wir halten müssen. Die Bibel verurteilt kein Reichtum. Abraham war ein reicher Mensch. Hiob war sehr reich. Aber die Bibel sagt nicht, die sind Sünder. Abraham ist ein Sünder, weil er Reichtum hatte. Hiob ist ein Sünder, weil er viel Besitz hatte. Das ist manchmal in unserem modernen Denken so. Ja, die reich sind, die müssen per se Sünder sein. Weil sonst wären sie nicht reich. Weil es geht ja nicht anders. Das stimmt nicht. Die Bibel gibt uns diese Perspektive des Sünders reich werden wollen eine Sünde ist. Und vor allem zu euch jungen Männern spreche ich. Hütet euch davor, reich werden zu wollen. Schaut mal Vers 9, fallen in Versuchungen, Fallstricken und viele törichte und schändliche Begierden. Der Wunsch nach Reichtum wird euch in den tiefsten Dreck ziehen. Wenn ihr aber treu arbeitet und harte Arbeiter seid, um dem anderen Gutes zu tun, kann es sein, dass Gott euch Reichtum anvertraut. Das ist nicht eine Sünde, wenn Gott euch Reichtum anvertraut. Das ist eine Prüfung für euch, dass ihr recht damit umgeht. Manche von uns vertraut das nicht an, weil wir nicht gut damit umgehen würden. Und das ist gut so. Aber die Sünde ist die Geldgier. Und um gegen sie zu kämpfen, haben wir die Verse 7 bis 8. Diesen Blick darauf zu haben. Wir sind nackt in diese Welt gekommen und werden nackt gehen. Wir haben nichts mitgebracht. Das letzte Kleid hat keine Taschen. Wir können nichts mitnehmen. Wir müssen uns mit dem genügen, was Gott uns gibt. Das heißt, dankbar dafür zu sein. Und wenn Gott uns mehr gibt, dann danken wir ihm dafür. Aber nicht in diesem Streben nach mehr und mehr zu jagen. Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Es ist nicht das Geld, das die Wurzel alles Bösen ist. Es ist die Geldgier. Diesen Unterschied müssen wir machen. Und der dritte Punkt, der euch helfen wird, gegen Begierde zu siegen, ist Danke für das Erbe. Ich finde, es ist, also in meinem Bibellesen bisher, ein Thema war, das vollkommen untergegangen ist. Ich habe zwar oft das Wort Erbe in der Bibel gelesen, aber ich habe nie viel darüber nachgedacht. Aber vor allem, wenn wir jetzt über das Thema haben wollen und begehren wollen, gibt uns Gott so ein gutes Gegenmittel dagegen, indem er unseren Blick auf das Erbe richtet, das wir im Himmel haben. Erbe auf der Erde ist immer mit Geld verbunden oder im Besitztum und etwas, was man irgendwann bald bekommt oder schon bekommen hat. Aber wo Gott unseren Blick hinlenken will, ist, was wir im Himmel haben. Schaut mal Psalm 16. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Oder anders formuliert, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Oh, wie nötig haben wir diesen Blick. Diesen Blick auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Das, was wir in Gott besitzen. Der Herr ist mein Erbteil. Nicht Gold und Silber. Sondern zu wissen, dass der Herr an meiner Seite ist. Dass er mein Besitz und mein Erbe ist. Und wenn wir diesen Blick haben, dann haben wir auch diesen Blick von Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Wisst ihr, wenn wir nach dem Erbe hier Ausschau halten, wird unser Mundwinkel nach unten gehen, werden wir mürrisch, werden wir unzufrieden. Wenn unser Blick auf das Erbteil im Himmel ist, dass es Christus unser Erbteil ist, oh, dann haben wir Freuden in Fülle. Es ist so ein schönerer Weg, den ich euch wünsche. Gemeinschaft mit Gott ist die beste Vorbeugung gegen Begierde, hat Erwin Lutzer gesagt. Diese Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Oder wie Kolosser 1, Vers 12 es sagt, indem ihr dem Vater Dank sagt, diese Dankbarkeit, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Diesen Blick, wir sind gerettet, wir waren verlorene Sünder, die nur immer mehr haben wollten, die begehrlich waren und ungestillte Begierden hatten ohne Ende. Aber jetzt sind wir Heilige, die alles haben, weil wir Gott haben, weil wir das Erbe in der Ewigkeit haben, im neuen Himmel und der neuen Erde, das Gott uns versprochen hat. Und wir dürfen daran teilhaben. Es ist nicht so, dass wir gegen Begierde kämpfen, siegen werden, indem wir einfach versuchen, nein, ich will nicht begehren, nein, ich will nicht begehren, nein, ich will nicht hinschauen, sondern indem wir unseren Blick auf das Richtige lenken, nämlich auf Christus und das Erbe. Und wenn du heute Christus noch nicht hast, wenn Christus dir kein Erbe versprochen hat, wenn der Herr nicht dein Hirte ist, weil du nicht sein Schaf bist, dann rufe ich dir zu. Lass das zehnte Gebot dir zum Heil dienen, indem du verstehst, dass du ein Sünder bist und Christus brauchst. Und er lädt dich gerne dazu ein. Er will dir auch das Erbe mitschenken. Du darfst ihm heute Danke sagen, dass er für dich gestorben ist und dieses Geschenk annehmen. Und er wird dich glücklich machen. Ich verspreche es dir. Nicht glücklich machen auf deinem Weg, wie du es dir vorstellst. Dass er dir dies und jenes gibt, dich von dieser und jener Krankheit befreit und diesen Ehepartner schenkt. Nein, er wird dich glücklich machen, indem er dich verändert. Nicht die Umstände verändert, sondern dich verändert und deinen Blick auf die Dinge lenkt und dein Hirte sein wird alle Tage deines Lebens. Und ich möchte euch als Gemeinde ermutigen, fasse Mut in diesem Kampf. Ja, dieser Kampf ist schwer. Dieser Kampf wird bis zum Ende unseres Lebens andauern. Aber es ist ein Kampf, in dem wir siegen können, weil Christus den Sieg für uns vollbracht hat. Er ist für uns am Kreuz gestorben, die Schuld ist beglichen. Und er hat uns den Geist gegeben, damit wir Kraft haben im Kampf gegen die Sünde. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht aufgebt. Es lohnt sich. Es lohnt sich, gegen die Begierde zu kämpfen, weil da ist wahre Freude darin. Ich möchte nicht, dass ihr unglücklich seid. Ich spreche nicht euch zu euch, hört auf mit der Begierde, weil ich wünsche, dass ihr die unglücklichsten Menschen seid, weil ihr nichts habt. Nein, Christus bietet uns so viel mehr, indem er uns vor der Begierde beschützt, indem er uns sich selbst gibt. Und wahre Freude und ewige Freude, bleibende Freude. Und so hatten wir uns heute Gedanken gemacht, ob wir zufrieden sind. Ob wir wirklich zufrieden sind mit dem, was Christus uns gibt. Wir haben uns die Sünde der Begierde angeschaut, die verborgene Herzenssünde. Dann haben wir uns aber auch die Folgen angeschaut, von Habsucht, von Neid und Streit. Und uns drei Wege angeschaut, wie wir dagegen siegen können. Und ich möchte abschließend dazu Gott um Gnade bitten, dass er uns in der nächsten Woche hilft im Kampf gegen die Begierde. Ich möchte euch einladen, dazu mit mir aufzustehen. Ich bete den Herrn um Gnade.